Sie hören eine Veranstaltung der Leipziger Buchmesse. Für die Inhalte ist die Leipziger Buchmesse nicht verantwortlich. Viel Spaß beim Hören.
Meine Damen und Herren, es ist Punkt 12 Uhr. Am Sachbuchforum gibt es die nächste Veranstaltung, eine Buchvorstellung zum Thema Fußball. Zumindest wer fußballaffin ist, wird sich jetzt schon freuen, dass es um genau dieses Thema geht, hier auf der Leipziger Buchmesse. Und zwar um eine Neuerscheinung, die ungewöhnlich genug vielleicht für das Thema nicht in einem der renommierten Sportverlage oder sonst wo erschienen ist, sondern federführend beim Leibniz-Institut für Geschichte und Kultur des östlichen Europa hier in Leipzig. Erscheinen wird der Band, ein stattliches Exemplar, das können Sie hier schon stellvertretend sehen, im Göttinger Verlag Die Werkstatt. Warum sich aber ein Institut für Osteuropa-Studien, wie das hier in Leipzig, dem Thema Fußball zuwendet, darum soll es in den nächsten 30 Minuten gehen. An meiner Seite habe ich dafür zwei Experten, die mitgeschrieben und den Band auch herausgegeben haben. Zum einen Dr. Stefan Krause vom Leibniz-Institut hier aus Leipzig und zu meiner anderen Seite Dirk Zucko, ebenfalls Mitarbeiter des Leibniz-Institutes hier in Leipzig. Und darüber hinaus noch, wir freuen uns als Vierter im Bunde, der Verleger Dr. Schottes vom Verlag Die Werkstatt aus Göttingen. Meine Damen und Herren, herzlich willkommen also hier zu dieser knappen, aber denke ich doch sehr aufschlussreichen Präsentation, die uns erwartet. Ja, der Fußball ist rund wie die Welt, sang Frank Schöbel 1974 anlässlich der damaligen Fußball-Weltmeisterschaft in der Bundesrepublik, in deren Verlauf, wie Sie vielleicht zumindest aus historischen Gründen wissen, die DDR-Elf gegen die DFB-Elf überraschend mit 1:0 gewann. Das war eine klassische Ost-West-Begegnung. Und welch glückes Geschick, heute Abend wird RB Leipzig in St. Petersburg gegen Zenit antreten und also auch wieder die Ost-West-Verbindung knüpfen. Und natürlich wird das größte sportliche Ereignis dieses Jahres auch eine Ost-West-Verbindung herstellen, nämlich die Fußball-Weltmeisterschaft in Russland 2018 beginnt am 14. Juni. Und wer fußballaffin ist, wird jetzt wahrscheinlich schon mit den Hufen scharren, dass das Turnier bald losgehen mag. Bis dahin kann sie das vorliegende Buch vielleicht vertrösten und aber auch gespannt machen auf die Begegnungen, die uns in Russland erwarten. Der Osten ist eine Kugel, Fußball in Kultur und Geschichte des östlichen Europa. So ist der Titel des Buches, um das es hier gehen soll. Der Osten ist eine Kugel. Wer aus Mitteldeutschland kommt, meine Damen und Herren, mag an Fußball denken, aber vielleicht auch an die Hallorenpraline aus Halle. Aber tatsächlich, es geht um das runde Leder, das lange schon aus Kunststoff ist und auf dem Rasen gespielt wird. Dennoch die Frage, wenn man ein Buch macht, lieber Dirk Zucko, lieber Stefan Krause, zum Thema Fußball in der Kultur und Geschichte Osteuropas, da hat man doch im Vorfeld die Fußball-WM schon mitgedacht, oder?
Ganz unbedingt. Also wir haben uns natürlich sehr gefreut über dieses Datum 2018 und über die Fußball-WM in unserem Forschungsraum, wenn man so will. Und haben natürlich genau den 14. Juni, den Sie schon genannt haben, in den Blick genommen und unser Buch, also die ganze Entstehungsperiode, eigentlich auch den Zusammenarbeit, die Zusammenarbeit im Verlag, genau daraufhin angelegt und geplant, sodass es rechtzeitig vor der Buchmesse vorliegt, beziehungsweise, Entschuldigung, nicht vor der Buchmesse, rechtzeitig vor dem Anpfiff in Luschniki vorliegt. Damit sich die Zuschauerinnen und Zuschauer gebührend darauf einstimmen können, auch durch unser Buch eben.
So sei es. Dirk?
Allerdings muss man dazu sagen, dass die Fußball-Weltmeisterschaft nicht der einzige Aufhänger für das Buch ist. Das hängt auch ganz grundlegend mit dem Konzept dieses Buches zusammen. Denn wir wollen, wenn wir über Fußball im östlichen Europa sprechen, eben nicht nur über Russland sprechen, sondern wir wollen die ganze Region in den Blick nehmen. Und das drängt sich 2018 auch auf, weil nämlich erstmals überhaupt in der Geschichte dieses Wettbewerbs ein Champions-League-Finale in der Ukraine stattfinden wird. Oder um ganz genau zu sein, beide Champions-League-Finals. Das hat es in der Konstellation nämlich auch noch nicht gegeben, dass sowohl das Finale der Frauen als auch das Finale der Männer in die gleiche Stadt vergeben werden. Die werden im Abstand von 2 Tagen im Mai diesen Jahres in Kiew ausgetragen werden. Also es geht nicht nur um Russland. Wir hatten bei der Idee des Buches sogar explizit vor, den Fokus auf Russland einerseits zu richten, aber eben auch die ganze Region des östlichen Europa und die Kultur des Fußballs in diesem Raum in den Blick zu nehmen.
Genau, also es geht einerseits um die WM, es geht aber andererseits auch um das Champions League Finale, beziehungsweise die Finals, die ausgespielt werden. Das eine findet in Russland statt, das andere ist in der Ukraine. Was auch bedeutet, so habe ich es auch dem Vorwort entnehmen können, dass man seitens der Veranstalter, sprich des Weltverbandes Fußball als auch der UEFA für die Champions League, doch gewillt war, auch politische Akzente zu setzen, im Sinne auch einer diplomatischen Einigung auf dem grünen Rasen. Hier die WM, dort die Champions League Finals. Ist das richtig, Stefan?
Da würde ich unbedingt zustimmen, dass es, wenn man so will, eine Art Kompensation darstellt. Das lesen wir so, dass es eine Kompensation darstellt. Also die große WM nach Russland zu vergeben und die sehr bedeutenden beiden Finals der Champions League explizit in die Ukraine zu vergeben. Bei einem weiteren Ereignis, nämlich dem Finale des Supercups, wissen wir sogar, dass das eine Art politischer bzw. historischer Entscheidung war. Das findet in Tallinn statt und bezieht sich auf 1918, das Gründungsjahr von Estland. Insofern ist hier tatsächlich auch offiziell angegeben worden, dass es sich um, ja, wenn man so will, eine historisch-politische Entscheidung handelt.
Okay. Ja, meine Damen und Herren, es geht um das Buch Der Osten ist eine Kugel, Fußball in Kultur und Geschichte des östlichen Europa. Und was ich auch faszinierend fand, dass die Herausgeber neben Stefan Krause und Dirk Sukow vom Leibniz-Institut für Kultur und Geschichte des östlichen Europa und auch dem dritten Mitherausgeber, der heute nicht hier sein kann, Professor Lübcke, dass alle drei Herausgeber im Vorwort erwähnen die Bedeutung des Wimpeltausches vorm Fußball. Eine Geste, die man wahrnimmt und auch hinnimmt, so wie die Hymnen auch, die dann gewöhnlich vor solchen Ereignissen gespielt werden. Aber mit dem Wimpeltausch hat es doch etwas Besonderes auf sich. Nämlich was, Dirk?
Ja, das hat eine etwas längere Vorgeschichte. Das Buch sollte zunächst im Untertitel Fußball als Massenphänomen zwischen Konfrontation und Integration heißen. Und dieser Titel schien uns bei dem doch sehr schönen Thema für einen breiteren Leserkreis etwas sehr sperrig zu sein. Und dann hatte der Kollege Krause die sehr schöne Idee, eine allen Fußballfreundinnen und Freunden vertraute, vor dem Spiel ausgeführte symbolische Geste zum Aufhänger zu nehmen, über das Wechselspiel von Konfrontation und Integration auf eine andere Art und Weise nachzudenken. Und so kam es zu dieser Titelfindung Wimpeltausch und so kam es zu den schönen, ohne dass ich jetzt zu viel vorab verraten möchte, zu den schönen Überlegungen von Kollegen Krause zur Symbolik des Wimpeltausches.
Ja, mehr dazu im Buch selbst, meine Damen und Herren. Auf jeden Fall wird man auch bei dieser einfachen symbolischen Geste, die vielfach auf den Feldern stattfindet, immerhin auch um ein einiges belehrt und bereichert bei dem Wissen, dass da mehr als nur bedruckter Stoff die Seiten wechselt. Die Frage stellt sich natürlich im Vorfeld auch dieses großen Ereignis WM im Fußball in Russland. Und Sie sprachen ja auch, Dirk, von den integrativen Momenten, die so eine Veranstaltung hat, stellt sich natürlich für den einen oder anderen, und es ist ja auch heiß diskutiert worden, die Frage, war es denn richtig, die WM nach Russland zu vergeben, wo doch auch immer akut mitschwingt, dass es mit dem Fairplay im russischen Sport nicht immer so gegeben ist. Siehe etwa die Dopingvorwürfe und Fälle, die es in der Athletik gab, aber auch die Sperre für die Athleten bei den letzten Olympischen Spielen. Also war es richtig, die WM nach Russland vergeben zu haben? Stefan?
So, also ich vermag nicht einzuschätzen, welche Motivationen die FIFA bewegt haben, gerade Russland auszuwählen. Wir könnten natürlich jetzt einfach noch mal 4 Jahre weiter gucken nach Katar und eine ähnliche Frage aufwerfen. Und da wissen wir ja auch schon einige Dinge, die geschehen sind, die uns nicht besonders gefallen. Also ich will damit nicht russisches Doping relativieren oder fehlendes Fairplay relativieren. Ich will nur sagen, dass vielleicht da so eine weltumspannende und auch in gewisser Weise die Fußballweltmacht an sich reißende Organisation wie die FIFA natürlich ihre ganz eigene Agenda verfolgt. Und die ist nicht unbedingt eine, die Putin helfen oder nicht helfen will, sondern die ist eine, die vor allem in meinen Augen oder in meiner Überzeugung den Kommerz im Auge hat. Und wenn sich mit einer Fußball-WM in Russland Geld machen lässt, dann wird die halt dahin vergeben. Das ist nicht so wichtig, ob da Menschenrechte mit Füßen getreten werden und ob Russland vielleicht im Krieg steht mit der Ukraine oder nicht. Wir machen Kohle.
Ja.
Ja, das ist eine sehr komplexe Frage. Aus rein sportlichen Gründen oder aus kulturhistorischen Gründen ist es sicherlich hochgradig begrüßenswert, dass die WM nach Russland gegangen ist, denn Russland ist ein Land, in dem sich der Fußball als englische Importware sozusagen sehr früh etabliert hat. Und Fußball spielt in Russland als Sportart seit Jahrzehnten eine herausragende Rolle. Russland hat etwa mit dem berühmten Torhüter Lev Yashin, der in diesem Jahr auch das offizielle Weltmeisterschaftsplakat zieren wird, eine der größten Ikonen des Fußballs im 20. Jahrhundert hervorgebracht. Und es hat überhaupt noch niemals eine Weltmeisterschaft in den Ländern des ehemaligen Ostblocks, wie man das früher nannte, gegeben. Insofern ist es rein aus sportlichen Gründen schon gerechtfertigt, dieses Turnier dorthin zu vergeben. Auf der anderen Seite muss man natürlich auch sagen, wenn man sich an die Olympischen Winterspiele etwa in Sochi erinnert, bietet man solchen Halbdiktatoren wie Wladimir Putin natürlich auch mit solchen Mega-Ereignissen eine grandiose Bühne der Selbstdarstellung und der Entfaltung eines schönen Scheins. Also insofern ist der Blick auf die Vergabe eines solchen Turniers immer ein sehr ambivalenter.
Richtig, der hier nur am Rande berührt sein sollte, weil man nicht drum rumkommt, auch diese Frage einfach zu stellen, wenn es sich um das Thema östliches Europa oder speziell auch Fußball-Weltmeisterschaft in Russland handelt. Aber zurück zum Buch. Wir sind immer noch bei der wunderbaren und auch dickleibigen Publikation »Der Osten ist eine Kugel«. Fußball und in Kultur und Geschichte des östlichen Europa. Und wenn man den Band zur Hand nimmt, der jetzt hier stellvertretend schon einmal dasteht, aber erst noch im Laufe der nächsten Wochen erscheinen wird, was auch ursächlich mit dem Umfang und den vielen Mitarbeitern dieses Bandes zu tun hat. Wenn man aber zu dem Buch greift, und sei es nur, wie ich das Glück hatte als Manuskript, zeigt sich, dass in diesem Band nicht nur 20 fundierte wissenschaftliche Beiträge zu finden sind von Autoren aus dem In- und Ausland zum Thema Fußball und seiner Widerspiegelung. Nein, neben diesen 20 Beiträgen, und das ist schon etwas ungewöhnlich für einen wissenschaftlichen Band, gibt es noch 12, wenn ich richtig gezählt habe, auch literarische Texte von Autoren, die der eine oder die andere noch kennen dürfte oder auch kennt. Karl Mikl ist vertreten, ein großer Autor aus der DDR und auch dann der deutschen Literatur. Wir haben Jewgeni Jewtuschenko mit einem Text vertreten und auch Bohumil Hrabal ist hier zu finden. Deshalb die Frage an beide Herausgeber, klar, eine Publikation eines Instituts mit wissenschaftlichem Hintergrund, dass da wissenschaftliche Beiträge zu finden sind, versteht sich selbstredend. Aber wie kommt die Fußballliteratur, also die Prosa, über diesen Sport in diesem Band?
Vielen Dank für die Frage. Das gibt mir die Möglichkeit, mehrere Aspekte nochmal aufzurufen. Und einen davon, dass dieses Buch nicht nur fußballhistorische Aspekte anspielt, sondern ganz explizit auch die Dimensionen unseres Hauses zeigt. Schon anhand der drei Herausgeber. Professor Lübcke ist von Hause aus Historiker, mein Kollege Dirk Sucker ist Kunsthistoriker, ich selbst bin Literaturwissenschaftler und damit ist das wunderbare Fächerspektrum unseres Hauses sehr, sehr schön repräsentiert. Das spiegelt sich in den Beiträgen, wo in ähnlicher Weise diese Fächer vertreten sind und das wird ergänzt, als Literaturwissenschaftler würde ich natürlich sagen gekrönt, durch die integrierte Anthologie, die wir eingebaut haben. Und zu den Namen, die Sie nannten, könnte man noch Miljenko Jergovic aus Kroatien hinzusetzen. Zwei zeitgenössische Autoren aus Ungarn, einen ganz jungen Autor aus Rumänien und weitere. Alle Texte, die in einer Fremdsprache erschienen sind, haben wir eigens für dieses Buch übersetzen lassen. Das heißt, wir haben es ausschließlich mit Erstpublikationen zu tun. Und selbst der eine Mikl ist im eigentlichen streng genommenen Sinne eine Erstpublikation. Das ist natürlich der Stolz eines Literaturwissenschaftlers, der hier spricht, aber das erlaube ich mir mal. Die Idee war zu sagen, es gibt natürlich einen fußballhistorischen Diskurs über Fußball. Es gibt einen journalistischen Diskurs tagtäglich über Fußball. Es gibt ihn im Fernsehen, im Internet selbstverständlich, im Radio und so weiter. Das ist uns auch alles im Ohr, das steht uns vor Augen. Und es gibt aber eben auch ganz besonders einen Diskurs über Fußball in ganz anderen Medien. Was wir gerne im Buch gehabt hätten, wäre zum Beispiel auch die Kunst gewesen. Wir haben sie jetzt als Untersuchungsgegenstand, aber wir hätten natürlich genauso gut diese Seitenwechsel, so nennen wir diese literarischen Texte, in Form von Kunstgegenständen zeigen können. Wir haben uns für die Literatur entschieden, weil sie eben ihren ganz ureigenen Diskurs über Fußball führt. Und das zeigen wir. Das zeigen wir als eine Art Appetitanreger, doch vielleicht ins Bücherregal zu greifen, um auch neue Aspekte von Fußball und von Fußballleidenschaft zu erfahren. Denn Leidenschaft ist, glaube ich, ein ganz, ganz entscheidender Teil, den man in literarischen Texten über Fußball erfahren kann.
Ja, vielleicht, obwohl ich nicht für den literarischen Part stehe, noch zwei Sätze dazu. Das absolut Ungewöhnliche am Schreiben über Fußball von einigen unserer im Buch aufgenommenen Autoren ist, dass sie gesagt haben, der Fußball selbst als Spiel hätte ihre Art zu schreiben und ihre Art, Literatur zu denken, direkt beeinflusst. Also Bohumil Hrabar, einer der bedeutendsten Autoren tschechischer Sprache, oder auch Jewgeni Jewtuschenko haben gesagt, dass der Fußball ihren Blick auf die Literatur und die Art, wie sie Texte bauen, wie sie Texte entstehen lassen, direkt beeinflusst hat. Und das ging in den Beobachtungen, die vor allem mein Kollege Stefan Krause zur Literatur über den Fußball gemacht hat, weit über das hinaus, was man sonst zum Zusammenhang von Literatur und Fußball kennt. Also von Jewgeni Jewtuschenko stammt zum Beispiel der schöne Satz: Die Poesie oder meine Poesie habe ich durch den sowjetischen Fußball gelernt. Das heißt, da stellt sich also ein Schriftsteller hin und sagt, meine Art zu schreiben ist überhaupt nur denkbar durch die regelmäßige Beobachtung oder auch durch das eigene Ausüben von Fußball. Und das ist natürlich schon ein nahezu unerhörter Tatbestand und ein Umstand, den wir uns für das Buch auch keinesfalls entgehen lassen wollten.
Ja, Fakten und Fiktion, so schön können sie zusammenpassen. Das ist ja nicht immer so in wissenschaftlichen Werken. Deshalb wird die Spannung, denke ich, auch noch zu diesem Band zu greifen, zusätzlich gesteigert. Einmal dabei ist es natürlich fast unmöglich, die ganze Spanne dessen zu benennen, was darin enthalten ist. Auch allein schon bei den 20 wissenschaftlichen Themen. Die reicht von dem Porträt einer Fußballpersönlichkeit im östlichen Europa bis hin zur Widerspiegelung des Fußballs in den Filmen der Stalin-Ära. Zwischen diesen thematischen, wenn Sie so wollen, extrem pendeln die Untersuchungen, die hier in diesem Band zu lesen sind. Das ist alles in der einen oder anderen Weise höchst spannend. Und ein Thema, was mir besonders nah ist, ist ein Aufsatz, zu dem ich gerne auch den Autor, nämlich Professor Lübcke, befragt hätte, der heute leider Gottes aus dienstlichen Gründen nicht zugegen sein kann. Aber vielleicht können Sie beide mir weiterhelfen, denn er schreibt über Fußballvereine bzw. über deren Namen und ihre Bedeutung in Geschichte und Gegenwart. Also das finde ich ja höchst spannend und mir fiel spontan Legia Warschau ein. Da hätte ich auch gerne mal gewusst, was das so bedeuten mag. Aber vielleicht haben Sie andere Beispiele, wie der Name den Club prägt oder der Club den Namen, wie auch immer. Stefan Krause.
Ja, natürlich ist es so, dass jeder Fan davon überzeugt ist, dass der Name seines Clubs der beste Name ist. Gar keine Frage. Ich erlaube mir zu sagen, das in einer Stadt wie Leipzig auszusprechen, mit der bekannten Fußballgeschichte bis zum heutigen Tage. Sie haben das Spiel in St. Petersburg erwähnt, was heute stattfindet, wo ein bestimmter Verein antritt. Hat vielleicht auch noch ein besonderes Salz, könnte man sagen. Aber Professor Lübcke guckt in seinem Artikel auf eine deutsch-polnische Geschichte und vergleicht ein bisschen und macht, wie ich finde, sehr interessante Beobachtungen, die er uns dann darstellt. Eine will ich herausgreifen, die ich selbst dann nochmal in Rumänien, also die mir selbst in Rumänien wieder begegnet ist. Denn es gibt Vereine, die wir vielleicht so halb abfällig als Dorfvereine ansehen würden. Kleine Vereine, wo aber eben Fußball gespielt wird, bei Bockwurst und Bier. Wo sicherlich auch Vereinsarbeit eine ganz entscheidende Rolle spielt. Und diese Vereine, die schmücken sich zum Teil mit großen Namen. Das heißt, man findet in Rumänien zum Beispiel im Dorf Burca, ganz kleines Dorf, liegt so ungefähr 60 Kilometer südlich von Satu Mare, einen Verein, der heißt Benfica Burca. Und wer da angespielt ist, ist natürlich klar. Also man nimmt sich den Ruhm durch den Namen. Und das zeigt Lübcke sehr schön anhand von vor allem polnischen Vereinsnamen, die er uns analysiert auch. Und wo er uns unter anderem auch die Vielfalt darstellt, Dirk.
Ja, der Text von Herrn Lübcke hat auch einen Hintergrund, der im Prinzip für den ganzen Band steht, weil es eben darum ging, einerseits sehr, sehr zugängliche, allgemeinverständliche Themen trotzdem eben mit einem wissenschaftlichen Anspruch anzugehen. Und an unserem Institut gibt es auch da sind wir eines der wenigen Institute, das Fach Namenkunde. Und deswegen haben wir uns überlegt, dieses sehr, übrigens in Leipzig sehr traditionsreiche Forschungsfeld eben auch auf das Thema Fußball loszulassen. In dem Beitrag, und das macht das eben auch so interessant, geht es auch darum, wie unterschiedlich in benachbarten Ländern die Wege der Namensvergabe sein können. Denn in Deutschland ist es nämlich seit Jahrzehnten sehr, sehr streng durch die Regularien des DFB geregelt, wie ein Verein zu heißen hat. Deswegen darf ja dieser Verein, der heute Abend in Petersburg antritt, auch nicht Red Bull heißen, sondern musste sich quasi so einen Decknamen suchen, weil das die Statuten des Deutschen Fußballbundes im Gegensatz zum Beispiel zum Basketball oder zum Eishockey nicht zulassen. Es gibt sehr wohl Red Bull München in der deutschen Eishockeyliga, aber Red Bull Leipzig in der Fußballbundesliga wäre nicht möglich. Das heißt, die Regularien sind da in Deutschland sehr streng. Wenn man in unser östliches Nachbarland Polen guckt, wird man die absurdesten oder wie die einschlägige polnische Internetseite dazu sagt, schönsten Fußballnamen aufgelistet finden. Und da ist so ziemlich alles denkbar, von Monstren bis hin zu Sternbildnamen, Namen aus der Mythologie bis hin zu krudesten Werbekonstellationen, was auch nur irgend denkbar ist. Also darum ging es auch ein bisschen auszuloten, wie unterschiedlich dieses Spektrum an Namensgebung sein kann. Und was die dazugehörige historische Grundierung ist. Denn das sei nur dazu gesagt, viele wissen, dass der Sport im östlichen Europa nach 1945 einer sehr starken staatlichen Kontrolle unterlag und die Namen der Vereine von Jugoslawien bis nach Estland ja nicht umsonst so lauteten, wie sie lauteten. Also solche Namen wie Dynamo oder Motor oder Schachtjor oder wie immer sie auch heißen mögen, sind ja im Prinzip ein direktes Ergebnis gesellschaftlich-sozialer Verhältnisse. Und diese Namenskontinuität schreibt sich, oder diese Kontinuität ist einerseits zu beobachten, zum anderen gibt es ganz neue, ganz verrückte Entwicklungen, die sehr unterschiedlich ausfallen. Und das hat Herr Lübcke an zwei Beispielen versucht zu illustrieren.
Ja, vielen Dank für diese Auskünfte bezüglich der Namen von osteuropäischen Fußballclubs, deren Benennung, wie wir soeben erfahren durften, eben doch ganz anders erfolgt bisweilen als für uns gewöhnlich. Aber nun haben wir mir zur Freude über den Beitrag eines Dritten gesprochen, nämlich des dritten Herausgebers, Professor Lübcke. Aber nun haben auch Sie beide, Stefan Krause und Dirk Sucko, einen Beitrag beigesteuert, der nicht minder faszinierend ist. Anstelle eines Nachwortes sogar haben Sie ihn eingerückt. Und Ihr gemeinsam verfasster Beitrag, der widmet sich dann auch einer kleinen Typologie des Flutlichtmasts im östlichen Europa. Nun weiß man ja auch, dass wer bisweilen Übertragungen im Fußball anschaut, dass zumindest in den großen Arenen dieser Welt die Flutlichtmasten immer weniger werden, weil sie in die zum Teil auch kühn konstruierten Dachkonstruktionen integriert sind. Meine Befürchtung ist ja, dass der Flutlichtmast eine zum Aussterben verurteilte architektonische Form ist. Was sagen Sie zum Thema Flutlichtmast, zumal im östlichen Europa?
Ja, auch der Flutlichtmast steht einerseits natürlich für eine technische Einrichtung, die vom Fußball spätestens seit den 1950er Jahren eigentlich nicht mehr zu trennen ist. Aber er stand für Stefan Krause und mich auch symbolisch für den Wandel des Fußballs in den letzten Jahrzehnten. Denn wie du richtig gesagt hast, Kai, ist der Flutlichtmast ja leider Gottes eine aussterbende Gattung, eine architektonische. Also er spiegelt sehr schön den Wandel in der Stadionarchitektur von offenen Stadien hin zu überdachten Arenen. Er spiegelt die erzwungene Kompatibilität des Fußballs, der ja medienförmig werden muss, damit er Tag und Nacht unabhängig von Zeitzonen übertragen werden kann. Und er spiegelt auch den Wandel des Stadionerlebnisses als solchen. Zum Zweiten ist uns bei der Betrachtung, beim Sammeln, beim Fotografieren aufgefallen, dass es gerade im östlichen Europa eine unglaubliche ingenieurtechnische und architektonische Vielfalt von solchen Anlagen gibt. Und wir haben die kühne These aufgestellt, die wir nicht zweifelsfrei belegen können. Aber dass Flutlichtmastkonstruktionen im östlichen Europa für Ingenieure, für Architekten, vielleicht auch für den lokalen Parteisekretär oder Kombinatsdirektor so eine kleine Spielwiese waren, wo man in Zeiten normierten und standardisierten Bauens so ein bisschen Anarchie und Individualität üben und vorführen konnte, weil das schon sehr auffällig ist, wenn man Flutlichtanlagen sich zu Hunderten von Nordirland bis in die Ukraine anguckt, schon sehr auffällig ist, was für außergewöhnliche individuelle Anlagen es gibt. Also es gab eine großartige Anlage, die im Volksmund die sogenannten Schanzen oder Sprungschanzen genannt wurden. Die stand in Poznan. Ich glaube, die läuft auch hier in der Bildstrecke durch. Die ist leider im Zuge des Neubaus des Stadions 2012 beseitigt worden. Das ist zum Beispiel ein ganz großartiges Beispiel für die Architektur von Flutlichtanlagen im östlichen Europa. Und wir wollten einfach das Andenken an diese architektonischen Meisterleistungen und Einzelstücke ein bisschen in dem Buch forcieren.
Eine ganz kleine lokale Anfügung. Man denke vielleicht daran, dass in dieser Stadt zum Teil Spookys verteilt werden, auf denen in grün-weiß ganz groß draufsteht, Flutlicht für einen bestimmten Fußballverein. Und da sind genau die Masten nochmal drauf zu sehen. Also unlängst habe ich erst so einen Spooky entfernt, um den in unsere Sammlung zu integrieren.
Ja, meine Damen und Herren, die Typologie der Flutlichtmasten, eine aussterbende Art, auch das können Sie in dem besagten Buch nachlesen. Der Osten ist eine Kugel, Fußball in Kultur und Geschichte des östlichen Europa. Und wenn er denn schon einmal da ist, muss man natürlich auch den Verleger des Buches, Herrn Dr. Schottes vom Verlag Die Werkstatt aus Göttingen, fragen. Herr Dr. Schottes, wie haben Sie reagiert, als die Anfrage kam? Haben Sie gedacht, nicht schon wieder ein Fußballbuch? Oder haben Sie gedacht, endlich mal ein Fußballbuch, das jenseits von Oder und Neiße, also östlich davon, verortet ist?
Letzteres ist richtig. Schon wieder ein Fußballbuch denken wir nicht, weil wir hauptsächlich Fußballbücher verlegen. Und dieses Buch füllt aber eine Lücke. Unser Programm reicht von Sammelbänden, die sich mit der frühen Fußballgeschichte befassen, bis hin zu sehr populären Vereinsgeschichten oder Fußballerbiografien. Und zum Fußball in Osteuropa und im östlichen Europa gibt es aber relativ wenig Literatur, und deswegen haben wir uns gefreut, dass die Autoren auf uns zugekommen sind. Und jetzt nach Kenntnis des Manuskriptes muss ich sagen, dass da unglaublich viel Pionierarbeit noch geleistet wird. Auch gerade, weil die Autoren vieles übersetzen konnten oder Einblicke hatten in fremdsprachige Literaturen, die wir so nicht kennen. Und das wird, glaube ich, sehr, sehr spannend werden. Und was ich noch anmerken will, das ist bisher noch kaum thematisiert worden. Das Buch hat nicht nur eine inhaltliche Vielfalt, sondern ist auch sehr intensiv bebildert worden von den Herausgebern. Und das bietet nochmal eine ganz eigene Ebene der Betrachtung und wird, glaube ich, auch sehr interessant werden, weil es viele ungewöhnliche und interessante Fotografien enthält.
Ja, vielen Dank, Dr. Schottes, für die Hintergründe zum Buch. Ein Buch übrigens, das zumindest in Auswahl auch noch dieses Jahr in russischer Sprache erscheinen soll. Also auch tatsächlich eine bilaterale Verbindung herstellen kann zum Gastgeber der WM 2018. Noch zwei schnelle Fragen, ganz kurz zum Schluss an beide Herausgeber. Es war schon von Leidenschaft zum Fußball die Rede. Wie ist das bei beiden Beteiligten? Gibt es da eine Leidenschaft, die sich in einem Fußballverein artikuliert? Es darf auch ein osteuropäischer sein?
In mir gibt es eine eiserne Leidenschaft.
Ah, okay. Und bei Doksuko?
Ja, es gibt keine spezifisch ost-mitteleuropäischen Leidenschaften. Es gibt schon den einen oder anderen Verein, mit dem man sympathiert. Das ist in Tschechien, sind das die Bohemians aus Prag. Und ich wurde gestern von einem Radiokollegen gefragt, ob es denn im östlichen Europa auch Vereine gibt, die man als St. Pauli Osteuropas bezeichnen könnte. Also Vereine, die ein linksalternatives Fanumfeld haben, und da gibt es tatsächlich einen sehr kleinen Verein in der Ukraine, der dort auch einen schweren Stand hat, weil Auswärtsfahrten für die Fans tatsächlich lebensgefährlich sind. Den Namen würde ich gerne mal genannt haben. Der Verein heißt Arsenal Kiew und spielt aktuell in der zweiten ukrainischen Liga.
So kann man seine Vorlieben auch streuen über ganz Osteuropa und darüber hinaus. Noch eine ganz schnelle Frage zum Abschluss natürlich. Wenn einmal auch von Russland die Rede war und auch sich dieser und jener Beitrag im Buch dem Fußball in Russland zuwendet, ist natürlich der Bogen wieder zu schlagen hin zur Fußballweltmeisterschaft 2018. Und die Frage ist an beide Herausgeber dann, die sich ja nicht bloß wissenschaftlich, sondern auch durchaus auch sportlich beim Thema auskennen. Die Sbornaja, also die Nationalmannschaft der Russlands, hat in der Gruppe gegen Saudi-Arabien, Ägypten und Uruguay anzutreten. Und meine Frage an beide Herausgeber, wird die Sbornaja die Gruppenphase überstehen?
Ich halte hier unbedingt die Daumen. Gar keine Frage, wird sie die Gruppenphase überstehen?
Ja, die Gruppenphase wird sie überstehen. Aufgrund der Spielstärke denke ich aber, dass spätestens das Viertelfinale für den Gastgeber Schluss sein wird.
Ja, meine Damen und Herren, das war eine ganz klare Ansage. Jetzt zum Abschluss dieser Buchpräsentation. Es ging in den vergangenen nunmehr fast 30 Minuten um den Band Der Osten ist eine Kugel, Fußball in Kultur und Geschichte des östlichen Europa. Er wird erscheinen im Verlag Die Werkstatt Göttingen, und herausgegeben wurde er von dem Leibniz-Institut hier in Leipzig, nämlich das für Geschichte und Kultur des östlichen Europa. Und stellvertretend dafür waren heute hier die Mitarbeiter Dr. Stefan Krause zu meiner Linken und Dirk Suku zu meiner Linken.
meiner Rechten. Haben Sie viel Spaß und sportfrei.
Sportfrei.
Danke fürs Zuhören. Wir sehen uns auf der nächsten Leipziger Buchmesse.